So, gut. Moin Leute, wie geht's euch? Gut, sehr gut. Genau, wie es vorher gesagt wurde, ich bin Rio und meine Frau Teresa und ich, wir freuen uns einfach sehr, hier zu sein und euch wiederzusehen. Vor 1,5 Jahren war ich auch hier und ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und auch diese Chance auch zu haben, euch wieder mit Gottes Wort zu ermutigen. Genau, und mit Landeskirchengemeinschaft, wir haben echt so eine enge Verbindung, wie Teresa gesagt hat. Und wir haben, Teresa Family sind noch da und unsere guten Freunde sind auch da. Und wir haben ein paar Unterstützer, die auch von LKG in Vienna in Ostfriesland. Und deswegen auch, wir sind echt so dankbar auf dem. Und ja, lass uns zusammen unsere Predigttext lesen. Hoffentlich habt ihr auch eure Bibel dabei, als Buch oder im Handy. Aber falls ihr dann eure Bibel nicht dabei habt, kein Stress. Ihr habt auch hier da vorne schon vorbereitet, auch für euch. Genau. Also, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, lasst uns zusammen lesen Markus 8, Vers 22 bis Vers 33. Geht das an? Oh. Es hat vibriert. Genau, okay. Markus 8, Vers 22 bis Vers 33. Und Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Dort brachten die Leute einen Blinden zu ihm. Sie baten Jesus, berühre ihn. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf heraus. Dann spuckte Jesus ihm auf die Augen, legte seine Hände drauf und fragte ihn, was siehst du? Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume, die herumgehen. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht in das Dorf hinein. Und dann, Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und unterwegs fragte er sie, für wen hatten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten ihm, manche hatten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie, und für wen hattet ihr mich? Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Und er schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Dann nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dieses Wort Gottes. Ich bete kurz. Ja. Jesus Christus. Wir preisen dich, dass du gut bist, dass du barmherzig bist, dass du liebevoll bist zu uns. Wir danken dir, dass wir auch dich kennen dürfen, Jesus. Du hast den Weg für uns gemacht. Durch dein perfektes Leben, durch dein perfektes Opfer am Kreuz können wir dich erkennen und dann können wir auch in deine Gegenwart kommen. Jesus Christus, wir laden dich ein, hier zu kommen, in diesem Raum, in unserem Herz. Sprich deine Worte zu uns und lass deine Wille geschehen, Jesus. Heute und jetzt. Wir brauchen deine Führung und wir brauchen deine Hilfe, Jesus, sodass wir auch dein Reich hier aufbauen können. Und Jesus, auch lass die Worte, die durch meine Wort, durch meinen Mund gesprochen werden, als deine Worte sein. Und ja, wir preisen dich und wir beten in deinem heiligen Namen, Jesus Christus. Halleluja. Amen. Leute, letztes Jahr, circa vor 4 Monaten, ich habe ein faszinierendes Doku gesehen. Die Name von dieser Netflix-Doku ist The Great Hack. Diese Doku erzählt über den berühmten und aktuellen Skandal von Facebook und Cambridge Analytica. Ja? Also Cambridge Analytica ist eine Unternehmensberatung, die politische Kampagne unterstützt. Sie ist dafür hauptsächlich verantwortlich, dass Donald Trump US-Präsident geworden ist und das Brexit-Referendum so passiert ist. Cambridge Analytica arbeitet sehr eng mit Facebook zusammen. Also Facebook sammelt unsere privaten Daten, der Klassiker, und sie gibt es weiter an Cambridge Analytica. Und aus dieser unglaublich großen Menge von den privaten Daten, ja, die wir durch Social Media freiwillig abgeben, leider kann Cambridge Analytica ein Profil von uns erstellen. Was mich sehr fasziniert und auch gleichzeitig unheimlich stört, ist, von allen diesen Profilen werden einige als manipulierbaren kategorisiert. Diese sind nicht wenig und sind sogar sehr entscheidend, um eine politische Kampagne zu gewinnen. Der Job von Cambridge Analytica ist es, mit speziellen psychologischen Manipulationstaktiken ihre Ängste und ihre Sorgen auszunutzen, sodass sie tun, was Cambridge Analytica will. Die Menschen mit diesem manipulierbaren Status bekommen über längere Zeit so maßgeschneiderte Werbung auf ihrem Social Media Account. Diese Werbung oder diese Feeds stellen gefährliche halbe Wahrheiten dar, die dazu führen, dass diese Menschen falsche Vorstellungen von Realität und Wahrheit haben. Und falsche Informationen führen zu einer verzerrten Vorstellung über Realität. Und die verzerrte Vorstellung von Realität führt zu falschen Entscheidungen. In diesem Fall, die falschen Entscheidungen führen zu einer nationalen Katastrophe. Ja? Es ist unglaublich schlimm, oder? Es ist einfach traurig, sowas zu sehen. Und Leute, wenn wir unser spirituelles Leben mit Jesus betrachten, fragst du dich auch manchmal, ob du Gott siehst, wie er wirklich ist. Ja? Oder vielleicht fragst du dich, ob deine Vorstellung über Gott, über seinen Willen, über seine Absicht für dich und für diese Welt richtig sind. Ja? Was wäre, wenn das Bild, das du von Gott hast, nicht komplett oder nicht vollkommen ist oder sogar sehr verzerrt ist? Und was wäre, wenn dieses verzerrte Bild nicht ungefährlich ist, ja? Oder zu schlimmen Konsequenzen führen kann? Es gibt ein Sprichwort, der sagt, eine halbe Wahrheit ist viel mehr gefährlicher als die ganze Lüge. Eine halbe Wahrheit ist viel mehr gefährlicher als die ganze Lüge. Leute, ich möchte euch von diesem Predigttext heute zwei Dinge reden. Und ich hoffe, dass ihr ermutigt werdet. Erste über die universelle Blindheit und zweite über die progressive Heilung. Universelle Blindheit und progressive Heilung. Okay? Lass uns mit der universellen Blindheit anfangen. In das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist echt ein faszinierendes Meisterwerk, die auf geniale Art und Weise zusammengestellt ist, um uns die Identität von Jesus als Sohn Gottes und als den versprochenen Messias zu zeigen. Dieser Messias ist fähig, uns von der Sklaverei, der Sünde und Tod zu befreien. Ja? Also wenn du dieses geniale Buch anfängst und weiterliest, ja, dann wirst du mehr und mehr über die Identität von Jesus erkennen. Aber gleichzeitig wirst du auch lesen, dass obwohl Jesus unglaublich viele Zeichen und viele Wunder getan hat, ja, die auf ihn als den wahren Messias deuten, worauf die Juden so lange warten, ja, haben anscheinend sehr viele Leute nicht gecheckt oder nicht kapiert oder nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Wenn du das ganze Buch liest, wirst du herausfinden, dass es nur zwei menschliche Charaktere gibt, die richtige Identität von Jesus erkennen. Es ist unglaublich, ne? Also außerhalb von Gott, dem Vater, dem Heiligen Geist und vielen verschiedenen Dämonen, ja, diese spirituelle Wesen zählen nicht. Aber stellt mal vor, in dem ganzen Buch, in Markus Evangelium, nur zwei Personen. Ja, diese zwei Leute sind Petrus in diesem Kapitel, in Kapitel 8, und dann ein römischer Soldat in Kapitel 15, als er vor dem Kreuz Jesus steht. Aber sogar Petrus, der schon über langere Zeit ständig 24x7 mit Jesus unterwegs ist, ja, lesen wir auch in Vers 33, dass er nur halbwegs richtig verstanden hat, wer Jesus ist. Und wenn wir uns fragen, hey, kapieren die Jünger nicht, wer Jesus ist? Sind sie so doof? Ja? Leute, das ist immer gut, mit dem Demut Bibel zu lesen. Wir müssen erst verstehen, dass die Konsequenzen von Sündenfall schlimmer sind, als wir denken. Der Sündenfall verursacht nicht nur eine kaputte Beziehung zwischen Gott und Menschen und auch die kaputte Beziehung zwischen den Menschen, ja? Und weiterhin auch Leid in dieser Welt. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Sündenfall eine Epidemie von Blindheit in unserem Herzen. Wir können nicht richtig sehen, wer Gott ist, wie gnädig und wie liebevoll und wie gut er ist. Ja? Und wir können auch nicht richtig sehen, wie sündig und wie zerbrochen wir sind. Wie wir ständig durch unsere Handlung Gott ablehnen. Also diese Blindheit kommt von unserer Rebellion gegenüber Gott. Und diese Blindheit führt zu einer Feindseligkeit gegenüber Gott. Und wir können das überall in der Bibel finden oder lesen. Das Alte Testament erzählt uns, dass wenn Gott seine Botschaft oder seine Propheten schickt, dann wollen die Menschen meistens den Botschafter umbringen. Zum Beispiel, die Israeliten wollen Mose in der Wüste steinigen. Elia wurde aus dem nordischen Reich gejagt. Und Daniel wurde in eine Löwengrube weggeworfen. Und Jesus, der perfekte Botschafter von Gott, wurde hingerichtet. Seht ihr das? Menschen sind immer feindselig gegenüber Gott. Und wenn wir uns selbst und unsere Gesellschaft heutzutage ansehen, das ist nicht so viel anders, oder? Es ist kein Geheimnis, dass unsere Gesellschaft sehr feindlich gegenüber christlichen Glauben und Werten steht. Aber Leute, wir selber sind auch manchmal nicht anders, oder? Obwohl wir an Jesus Christus glauben, nehmen wir gerne nur die Dinge aus der Bibel, die uns gefallen oder sehr komfortabel für uns sind, ja? Und wir lieben es, die Dinge zu schieben, die auch für uns unangenehm ist, ja? Wir lieben auch unseren eigenen Jesus zu basteln, ja? Und das zeigt uns, dass wir nicht anders als die Leute in Jesu Zeit sind. Und Jesus adressiert diese Feindseligkeit und diese Blindheit, zum Beispiel in Kapitel 4 im Markus-Evangelium. Er sagt dort zu den Jüngern in Vers 12, sie haben Augen, aber sie können nicht erkennen. Sie haben Ohren, aber sie können nicht verstehen. Sie haben Herzen, aber ihre Herzen sind hart. Ja? Und dann in Kapitel 8, Vers 18, wiederholt Jesus es nochmal. Aber diesmal spricht Jesus direkt zu den Jüngern über den Jüngern selbst, ja. Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so fest verschlossen? Hier sehen wir, dass nicht nur die Menschenmassen oder nicht nur die Religiösen führen, sondern die Jünger selbst. Sie können nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und die Frage ist, wenn die Menschen Jesus nicht verstehen, wie können sie dann Vergebung und Gnade von ihm erleben? Hat die Menschheit etwa Hoffnung, von diesem liebevollen Messias gerettet zu werden? Und die gute Nachricht sagt uns ja, auf jeden Fall. Ja. Dieser Jesus kann nicht nur die physikalische Blindheit heilen, er ist auch vollkommen fähig, unsere spirituellen Blindheit zu heilen. Ja. Lass uns zum zweiten Punkt kommen und tiefer in diesen Bibeltext eintauchen. Es gibt zwei Szenen in unserem Predigttext. Seht ihr das auch? Ja? Die Szene mit dem Blinden und die Szene mit dem Jungen. Also die erste Szene, Vers 22 bis Vers 28. Die Leute bringen Jesus einen blinden Mann und sie wollen, dass Jesus ihn heilt. Jesus konnte eigentlich diesen blinden Mann sofort heilen. Ja? Berührt, zack, geheilt. Aber diesmal nimmt Jesus sich ein bisschen Zeit. Ja? Diesmal gibt es ein bisschen mehr Heilungsprogramm von Jesus. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus, oder? Vers 23 sagt, er führt ihn erst raus aus dem Dorf. Und dann spuckt er Jesus auf seine Augen. Und dann legte er seine Hände auf ihm. Und dann fühlt er, der Blinde kann sehen. Aber warte, er kann noch nicht klar sehen. Er sieht Menschen wie Bäume. Ja? Er ist wahrscheinlich ähnlich, wenn ich meine Brille nicht trage. Was ist passiert? Hat Jesus vielleicht seine heilende Kraft ein bisschen verschätzt? Weiß man nicht. Aber dann in Vers 25 lesen wir, dass Jesus den Blinden nochmal heilt. Und dann kann der Blinde ganz klar sehen. Ja? Geheilt. Komplett. Leute, ich glaube nicht, dass Jesus beim ersten Versuch einen Fehler gemacht hat. Er will etwas zeigen. Besonders etwas zeigen zu den Jüngern. Ja? Diese erste Szene hat einen engen Zusammenhang mit dem, was er gleich darauf offenbaren wird. Nämlich, dass er der Messias ist. Ja? Aber dieser Messias ist anders, als die Jünger es erwarten. Ja? Die Jünger sind genauso blind wie dieser blinde Mann. Und dann, weil sie Jesus einfach nicht vollständig erkennen können. Obwohl es steht im Text, dass Jesus ganz offen alles erzählt. Jesus spricht nicht im Rätsel zu seinem Jüngern hier. Ja? Und Jesus zeigt ihnen, dass er gerade dabei ist, die Jungen von ihrer spirituellen Blindheit zu heilen. Merkt ihr die Ähnlichkeiten zwischen der ersten Szene mit dem Blinden und der zweiten Szene, wo Jesus mit dem Jüngern sprechen? Seht ihr, den Blinden hat Jesus zweimal geheilt. Ja? Und der Blinde kann erst halb sehen und dann der Blinde kann klar sehen. Und bei dem Jüngern hat Jesus zwei Fragen gestellt. Vers 27, was denken die Leute über mich? Und Vers 20 antworteten sie, Rabbi, du bist auf jeden Fall kein normaler Mensch. Ja? Und die Meinungen von den Leuten sind polarisiert ein bisschen. Einige Leute sagen, dass du Johannes der Täufer bist. Und die anderen sagen, dass du Elia bist. Und die anderen sagen, dass du ein anderer Prophet bist. Und dann, Vers 29, fragt Jesus wieder, okay, gut, was denkt ihr wirklich über mich? Ja? Keiner antwortet, außer Petrus. Er lässt die Bombe platzen. Mit Mut sagt Petrus, Jesus, du bist der versprochene Messias, der uns befreien wird. Klasse, Petrus, ja? Du hast es kapiert. 1a. Aber warte, wenn wir den nächsten Abschnitt lesen, passiert etwas, was unerwartet ist. Ja? Lass uns Vers 31 lesen. Zum ersten Mal erzählt Jesus über das, was der Messias machen muss. Der Messias muss unglaublich viel leiden. Der Messias muss als Verbrecher behandelt werden. Der Messias muss hingerichtet werden und vom Tod wieder auferstehen. Merkt ihr, Leute? Jesus sagt nicht, dass der Messias vielleicht leiden wird. Jesus sagt mit absoluter Sicherheit, dass der Messias nicht ein glorreiches, nicht ein supergeiles Leben auf dieser Erde haben wird, ja, wie Petrus und die anderen Jünger es sich vorstellen. Wir wissen, dass der Sieg von diesem Messias kein militärischer und kein politischer Sieg ist, aber ein ultimativer Sieg über Sünde und Tod. Deshalb muss der Messias leiden und sterben und auferstehen. Und in Vers 32 und 33 lesen wir, dass Petrus, der vorbildliche Schüler von Jesus, das noch nicht klar sehen kann. Er nimmt sogar Jesus zur Seite und weist ihn streng zurecht. Vielleicht sagt Petrus so etwas wie, Jesus, wir haben doch eine super klasse Bewegung angefangen. Ja? Du musst nicht leiden, Jesus. Du musst nicht sterben. Ja? Du musst an dich selbst glauben, Jesus. Ja? Alles kann verhindert werden. Also relax, entspann dich, Jesus. Also Jesus, ich bitte dich, ich weise dich zurecht, dass du deine Worte korrigierst. Und Jesus kommt zurück zu den Jüngern, sah seine Jüngern an und sagt zu Petrus, geh du weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh, armer Petrus, ja, warum ist denn Jesus so gemein zu Petrus? Aber Leute, Jesus ist nicht gemein zu Petrus. Wie ich am Anfang erwähnt habe, eine halbe Wahrheit ist viel gefährlicher als eine ganze Lüge. wie die Kampagnen von Trump und Brexit, die von manipulierten halben Wahrheit vorangetrieben werden, ja, und die Vorstellung und die Realität von Menschen verzerrt und so die Menschen in eine nationale Katastrophe geführt haben, so ist das auch mit der halben Wahrheit über Jesus. Es ist extrem gefährlich. In dieser Geschichte, obwohl Petrus einen großen Schritt gemacht hat, obwohl er Jesu Identität halbwegs richtig verstanden hat, Petrus' Augen brauchen noch weitere Heilung von Jesus. Petrus denkt vielleicht wie die meisten anderen Israeliten, dass der Messias kommt, um sie vom römischen Reich zu befreien. Aber das römische Reich ist nicht ihr Hauptproblem. Das ist nur ein vergängliches, temporäres Problem. Aber die Wurzel von allen Problemen ist die Sünde und der Tod, die über uns herrschen. Ja, und alleine können wir nicht gegen dem gewinnen. Deshalb brauchen wir einen Messias. Und das wahre Problem von den Israeliten ist ihr korruptes Herz und ihre Feindseligkeit gegenüber diesem Messias. Leute, Messias bedeutet eine von Gott gesalbte Person. Und aus dem Alten Testament wissen wir, dass nur Könige, Propheten und Priester gesalbt werden. Ja, Jesus ist nicht nur ein ultimativer König, der die Feinde von Gottes Volk besiegt. Er ist auch der ultimative Prophet, der Gottes Wahrheit und Gottes Willen und Gottes Plan spricht. Aber das Wichtigste ist, dass er auch unser einzig wahrer Priester ist, der als Mediator zwischen uns und Gott stehen kann. Ja? Jesus ist die einzige Person, der ein ausreichendes Opfer zu Gott für unsere abscheulichen Sünde bringen kann. Ja? Und um diese Rolle zu erfüllen, muss der Messias schrecklich leiden, hingerichtet werden und vom Tod wieder auferstehen. Die halben Wahrheiten über Jesus sind gefährlich. Das verzerrte Bild von Petrus über Messias kann sehr schnell sich verbreiten und zu einer unnötigen Rebellion führen. Und das bringt nur Enttäuschung und Zerstörung. Und wir wissen ja auch von der Weltgeschichte, dass die Juden 66 nach Christus rebelliert haben. Ja? Und das führt zu einer Zerstörung von Jerusalem und komplette Zerstörung von dem Tempel im 70 nach Christus. Ja? Heftiges Leid kommt aus falscher Vorstellung über Realität. Deshalb hat Jesus Petrus hier sehr streng zurechtgewiesen. Er will nicht, dass seine Nachfolger für unnötiges Leid kämpfen. Ja? Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht der militärische Sieg über das römische Reich, sondern eine komplette und ewige Befreiung von Sünde und Tod. Amen. Was ich an diesem Abschnitt liebe, ist, dass wir sehen können, dass Jesus fähig ist, nicht nur unsere körperliche Blindheit zu heilen, aber auch unsere spirituelle Blindheit zu heilen. Und diese Heilung ist ein lebenslanger Prozess. Diese progressive Heilung ist nicht wie McDonald's oder Burger King oder Fast Food, ja? Nicht wie eine Instant-Nudeln oder Instant-Kaffee. Sie braucht lange Zeit. Durch Gottes Gnade kann ich genug sehen, wer Jesus ist und wie dringend meine Seele, mein Herz diesen Messias braucht. Aber ich bin noch so weit davon entfernt, dass ich Gottes Herrlichkeit und Gottes Plan ganz klar sehen kann. Jesus ist dabei, meine spirituelle Blindheit zu heilen. Und ich preise Gott dafür. Halleluja. Ja, dass er jeden Tag mich führt zu einer klareren und klareren Erkenntnis über ihn. Als ich 14 oder 15 war in Indonesien, habe ich die Christen gehasst. Ich dachte, dass sie arrogant und überheblich sind. Man kann doch nicht sagen, dass man auf jeden Fall nur wegen Glauben zum Himmel kommt, oder? Und ich fand Gnade völlig ungerecht. Und als ich 19 war, habe ich das Markus-Evangelium zum ersten Mal bei einer internationalen Gruppe von den Navis gelesen. Und Jesus hat mich langsam geheilt. Als ich 21 war, zwei Jahre danach, habe ich mein Leben zu Jesus gegeben. Ja? Er ist, was er sagt, wer er ist. Und ich sah keinen anderen Weg. Und ich musste mein Leben einfach diesem Gott geben. Aber trotzdem wollte ich mein Leben nicht ganz unter die Autorität seines Wortes stellen. Ich fand viele Dinge in der Bibel einfach sehr schwierig und sehr komisch irgendwie. Und ich habe damals gedacht, es gibt bestimmt einen anderen Weg, die Bibel zu verstehen. Ja? Man muss doch die Bibel nicht ernsthaft nehmen. Ja? Jesus ist cool, alles ist Gnade, kein Stress. Aber Jesus heilt mich weiter. Ja? Je mehr ich sein Wort studiere, desto mehr verstehe ich, wie seine Gebote mein Herz erneuern. Und wie seine Gebote meine Menschlichkeit wiederherstellen. Ja? Und nicht nur ich, ich sehe, wie dieses lebendige Wort meine Freunde zu einer authentischen Beziehung mit ihm führt. Ja? Wie die Herzen von Menschen verändert und erneuert werden. Wenn wir zu Jesus kommen, will er unsere blinden Augen berühren und Schritt für Schritt unseren Blick heilen. Die entscheidende Frage ist, willst du von dieser Blindheit geheilt werden? Der Hochmutige, der Arrogante kommt nicht zu Jesus und bittet für Heilung. Ja? Schau bitte Vers 31. Die Leute, die Jesus hinrichten werden, sind nicht die ungebildeten Leute. Sie sind keine Kriminelle. Ja? Sie sind die Rätselälteste. Sie sind die führende Priester. Sie sind die Schriftgelehrte. Sie sind die Elite der Israeliten. Sie sind die Leute mit dem hohen religiösen und moralischen Standard. Aber sie haben Augen und sie werden nicht erkennen. Sie haben Ohren, aber sie werden nicht verstehen. Sie haben Herz, aber ihre Herzen sind hart. Der Hochmutige kommt nicht zu Jesus und bittet. Sie hassen Jesus. Aber die Jungen, die Frauen, die Kinder, die Sündigen, die unwürdigen Menschen, obwohl sie zurzeit noch nicht alles klar erkennen können, wer Jesus richtig ist, bleiben sie bei Jesus. Ja? Und obwohl Petrus diese harten Worte hören muss, verlässt er Jesus nicht. Das Reich Gottes gehört zu solch Demütigen, ja? Die mit Demut zu Jesus kommen. Wenn wir bei Jesus und seinen Worten bleiben, werden wir mehr und mehr diese Gottesrealität sehen und erkennen. Wir werden seine Absicht, seinen Plan, ja, und seinen Willen für unser Leben erkennen. Und das ist, was gut ist. Und vielleicht denkst du gerade, ach ja, okay, ich bin schon länger Christen, ich bin schon länger mit Gott unterwegs, ich kenne alles schon, ich muss ja nicht mehr was lernen. Aber bitte, täusch dich nicht. Du bist noch nicht ganz frei von einem verzerrten Bild von Gott. Ja? Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Und das ist eine gute Nachricht. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Ja? Er wird sich noch weiter zu dir offenbaren, ja? Über der, wer er wirklich ist. Über seinen wunderbaren Errettungsplan, ja? Für diese Welt, für diese Stadt, ja? Und über deine Rolle in diesem Plan. Genau in diesem Ort, genau in dieser Gemeinde, genau heute und jetzt. Also nicht aufhören, zu ihm zu kommen und fragen, hey Jesus, was hast du für mich heute vor? Hey Jesus, heile mich, sodass ich dich komplett nachfolgen kann. Und Leute, pass auf, nichts ist gefährlicher als halbe Wahrheiten über Gott. Es bricht mein Herz so sehr zu sehen, dass wie Menschen falsche Vorstellungen und deshalb falsche Erwartungen von Gott haben. Ja? Und dann krass enttäuscht werden und deshalb nicht mehr glauben können. Jesus ist nicht unser magisches Wunschmaschine. Ja, er ist der heilige und lebendige Gott. Und wir leben in einer gefallenen Welt, wo es unglaublich viele manipulative, halbe Wahrheiten über Jesus und Gott gibt. Wenn wir nicht von seinem Wort ausgerüstet und befestigt und befähigt werden, dann werden wir die sogenannten Manipulierbaren. Dann werden wir nur unseren selbst gebastelten Götzen dienen. Wie die Israeliten, die der goldene Kalb anbeten. Und das bringt nur Leerheit und Enttäuschung. Aber wenn wir eng mit Jesus und seinem Wort verbunden sind und wenn wir wirklich sehen, was in der Bibel über ihm steht, dann werden wir nicht nur stark in der Wahrheit, sondern Gott wird uns benutzen, andere Menschen ins Licht zu führen. Gott wird uns benutzen, die Versklavten zu einer Befreiung durch Jesus Christus zu bringen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist angegeben. Sie ist lebendig, sie unterrichtet uns in der Wahrheit, sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Gläubigen sind durch sie dafür ausgerüstet und befähigt, alles zu tun, was gut und richtig ist. Leute, die jungen Studenten, wie Teresa gesagt hat, sind unsere Zukunft. Ja? Sie werden nicht nur Leiter sein in ihrem Job oder in ihrer Familie, sondern sie werden auch in mehreren Gemeinden eine Leitungsposition übernehmen. Ja? Die Gemeinde von Jesus Christus in Deutschland braucht fähige Männer und Frauen, die die Gemeinde leiten können, ja? Und die auch wiederum andere Menschen befähigen können. Ja? Deshalb versuchen wir, die Studenten zu erreichen und sie während diesem Heilungsprozess von ihrer spirituellen Blindheit zu begleiten, ja? Schritt für Schritt. Diese Heilung ist kein Event. Es braucht mehr Zeit. Es ist ein Prozess. Aber was mir besonders in diesem Semester so deutlich geworden ist, dass so viele junge Studenten, die christlich aufgewachsen sind, ja, wenig Ahnung haben und so ein abstraktes Bild von Gott haben, ja, über wer Gott ist. Am Anfang des Semesters, als sie einen Bibeltext lesen, ja, dann fragen sie nicht, was steht wirklich drin oder was sagt das über Gott oder was sagt das über meine gefallene Natur, über meine Menschheit. Ja. Aber ihre große Frage ist, wie empfinde ich diesen Bibeltext? Wie empfinde ich diesen Bibeltext? Und wir haben dieses Semester 2. Buch Mose, Exodus, durchgelesen, 40 Kapitel. Und für die jungen Studenten, ja, war es ein Wow-Moment, zum Beispiel, dass Jesus, das Lamm Gottes, eine Erfüllung von der Ersatz-Passalam ist. Ja? Dass die Israeliten vor der 10. Plage bzw. vor Gottes Gerechtigkeit geschützt hat. Das Bild, was sie von Jesus haben, ist so verzerrt. Und deshalb kein Wunder, dass so viele Studenten irgendwann mal nicht mehr glauben können. Aber was mich unglaublich ermutigt ist, dass sie so einen großen Hunger von Wort Gottes zu lernen, ja? Dass sie jede Woche sehr verbindlich gekommen ist. Ja? Letzten Dienstag war unser letzter Hauskreis in diesem Semester und ich habe fast geweint, als eine Studentin gesagt hat, dass dieser Hauskreis das Beste ist, was ihr in diesem Semester passiert ist. Leute, wenn wir nicht in den Studenten investieren, wenn wir ihnen nicht helfen und sie nicht befestigen und befähigen, Gottes Wort zu verstehen und diese Wahrheit auszuleben und weiterzugeben, sind wir als Kirchen und Gemeinden verloren. Ja? Aber Teresa und ich, wir haben so eine große Hoffnung, dass eine Generation kommen wird, eine Generation, die viel fähiger, viel leidenschaftlicher und viel treuerer als wir beiden sind. Ja? Und diese Generation wird Deutschland für Jesus gewinnen. Und diese Generation wird Deutschland für Jesus verändern. Und das glauben wir fest. Und ja, lass mich kurz abschließen. Es tut mir leid, dass ich zu lange geredet habe. Wenn wir zusammen mit Demut zu Jesus und seinem lebendigen Wort kommen, Jesus ist fähig, unsere Blindheit zu heilen. Die Demütigen werden ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit. Ja? Und wenn du sehen kannst, was Gott will, was du siehst, dann wird dieser Blick dein Leben vollkommen verändern. Ja? Lass mich abschließen mit Jesus' Wort aus Johannes 15. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also lass uns in diesem heilenden und lebensbringenden Wort bleiben. Lass mich kurz beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du mächtig bist. Wir danken dir, dass du vollkommen bist. Dass du uns berühren möchtest. Und dass du uns heilen möchtest, Jesus, von unserer spirituellen Blindheit. Wir danken dir, Gott, dass wir auch dich sehen können. Und wir danken dir, dass du noch nicht fertig mit uns bist und dass du uns noch weiter heilen möchtest, Jesus. Und ich bete, Gott, dass du ja auch eine klarere Sicht von dir zu uns schenken, sodass wir deinen Willen tun können, sodass wir dein Reich aufbauen können, sodass wir auch deine Realität richtig erkennen und richtig verstehen und daraus gut handeln, Jesus. Wir preisen dich für deine Gnade, wir preisen dich für deine große Liebe für uns. Halleluja. In deinem Namen beten wir. Amen.